Wir beide und Gott. Christliches Verständnis von Partnerschaft und Sexualität. Das ist die Überschrift über unsere heutigen Katechismus-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. In dieser Sendung hören wir Gedanken von Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, die er sich vor einigen Jahren zu diesem Thema hier gemacht hat. Damals war Pfarrer Filler noch Kaplan in Grevenbroich. Dennoch seine Gedanken zu diesem Thema, zu diesem so wichtigen und zentralen Thema, gerade in unserer Zeit, haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil, wir beide und Gott, christliches Verständnis von Partnerschaft und Sexualität. Es kommt selten vor, es kommt wirklich selten vor, dass der Katechismus der katholischen Kirche einen ganzen Punkt mit einem Zitat füllt. So geschehen im Punkt 1643 des Katechismus der katholischen Kirche, 1643. Und wenn dann auch noch so ein Punkt, so ein ganzes Zitat quasi als erster Punkt unter einem neuen Abschnitt steht, das Ganze sozusagen einleitend überschreibt, dann heißt das nochmal, insbesondere was. Und in unserem Fall, also den Punkt, den ich hier meine, 1643, Sie werden es gleich merken, kann man auch als Laie verstehen, warum hier genau dieses Zitat eben alles sagt zum Thema, was dazu zu sagen ist. Es ist ein Zitat aus dem Schreiben Familiaris Consortio. Familiaris Consortio vom heiligen Papst Johannes Paul II. Im Kapitel 13 lesen wir da in Familiaris Consortio und eben im Katechismus im Punkt 1643. Die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich. Etwas Totales, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen. Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche Einswerden hinaus dazu hinführt, ein Herz und eine Seele zu werden. Sie fordert Unauflöslichkeit und Treue, Unauflöslichkeit und Treue in der endgültigen gegenseitigen Hingabe, und die eheliche Liebe ist offen für die Fruchtbarkeit. Mit einem Wort, es handelt sich um die normalen Merkmale jeder natürlichen ehelichen Liebe, jedoch mit einem neuen Bedeutungsgehalt. Ein neuer Bedeutungsgehalt, der diese normalen Merkmale jeder natürlichen ehelichen Liebe jetzt nicht nur läutert und festigt, sondern so hoch erhebt, dass sie Ausdruck spezifisch christlicher Werte werden. So Johannes Paul II. In Familiaris Consortio, mit auch einem Blick auf Gedanken vom Kirchenvater Tertullian. Von dem hören wir dann am Ende der Sendung nochmal was. Jetzt erst einmal Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir beide und Gott, christliches Verständnis von Partnerschaft und Sexualität.
Ich denke, wenn man danach fragt, was eigentlich die Grundlage ist, das allererste und allerwesentlichste, was man von dem christlichen Verständnis von Partnerschaft und Sexualität sagen kann, dann sind es eigentlich drei grundlegende Überzeugungen. Die erste Überzeugung heißt, dass Sex etwas mit der wahren Liebe zu tun hat, dass man Sex und Liebe nicht trennen darf. Die zweite Grundüberzeugung ist, dass die wahre Liebe immer auch offen ist für Kinder. Und die dritte Grundüberzeugung ist, dass die Liebe von Gott stammt, der selbst die Liebe ist, und dass sie sich in der Ehe und in der Familie verwirklicht. Und ich möchte versuchen, jetzt einmal diese drei Grundüberzeugungen etwas zu erklären und ihnen nachzugehen und zu fragen, was es eigentlich dahinter steckt. Und entfaltet sich das christliche Verständnis der Sexualität und Partnerschaft vor allen Dingen anhand des sechsten Gebots, das ja in der Öffentlichkeit als Paradebeispiel dafür dient, weithin, dass man die Kirche mit ihrer altmodischen Einstellung doch letztlich gar nicht ernst nehmen kann, dass die Kirche sich einfach der heutigen Lebenswirklichkeit verweigert. Wenn man es auf den Punkt bringen will, kann man sagen, dass nach katholischer Lehre eben auch nur Sex in der Ehe erlaubt ist. Das ist ja schon richtig peinlich, so etwas heute laut zu sagen. Und das ist doch eine Einstellung, die meilenweit entfernt ist von der Lebenswirklichkeit nicht nur junger Menschen. Und viele können es gar nicht verstehen und finden es ganz unbegreiflich, warum die Kirche auch heute noch daran festhält und sich damit lächerlich macht. Ist das nicht einfach nur verklemmt, prüde und spießig? Könnte es sein, dass die Kirche einfach nicht viel von der Leiblichkeit des Menschen, von seinen Gefühlen und Bedürfnissen hält und dass vielleicht die alten Männer in Rom sowieso keine Ahnung vom richtigen Leben haben? Der Vorwurf der Leibfeindlichkeit ist nicht neu. Natürlich hat der Mensch nicht nur einen Geist, sondern auch einen Leib. Und immer wieder gab es und gibt es auch heute noch philosophische und religiöse Strömungen, die sagen, die Leiblichkeit des Menschen ist nichts Gutes, sie ist eher etwas wie ein Fluch, ein Hindernis auf dem Weg zur wahren Erkenntnis und Vollendung. Die Kirche aber ist von Anfang an diesen Irrlehren entschieden entgegengetreten. Und sie hat immer betont, der Leib des Menschen ist nichts Schmutziges und Böses, im Gegenteil, er ist ein Geschenk des Schöpfers, er ist gut und zum Heil bestimmt. Wir bekennen ja auch im Glaubensbekenntnis der Kirche, im Credo, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Unser Leib also ist etwas, was von Gott gut geschaffen worden ist und was zum Heil bestimmt ist. Und deshalb kann es nicht daran liegen, dass die Kirche so leibfeindlich wäre und dass es keine Erklärung für die Gebote und die Vorstellungen des Christentums von der Sexualität und Partnerschaft. Im Grunde genommen können wir uns von einer anderen Seite vielleicht an das Thema herantasten. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass alle Gebote und alle Normen der Kirche und alle Verbote, die es da gibt, dass sie alle nur ein einziges Ziel haben, dass sie nämlich die wahre Liebe fördern und schützen wollen. Die Liebe, die nämlich die Größe des Menschen und seine Würde ausmacht. Das ist eben die erste Überzeugung, die dem christlichen Verständnis von Sexualität und Partnerschaft zugrunde liegt, dass Sex etwas mit der wahren Liebe zu tun hat, dass man beides nicht trennen darf. Wahre Liebe, kaum ein Wort ist so kitschig, so abgegriffen und abgenutzt, mit billigen Klischees überladen. Aber immer wieder bringt dieses Wort auch eine Seite in uns zum Klingen und ruft die sehnsüchtige Vorstellung eines mächtigen Gefühls hervor. Eines Gefühls, das wir im Inneren verspüren und das letztlich den anderen zum Ziel hat. Das den für sich selbst Entreißte es empfindet und ihn für den anderen, ja sogar im anderen leben lässt und ihn um den anderen als solchen besorgt macht. Die Liebe richtet sich auf den anderen, sie hat den anderen zum Ziel. Hier wird die tiefe Bedeutung der Liebe sichtbar. Lieben bedeutet nämlich, den anderen um seiner selbst willen zu wollen und ihn zu bejahen und anzunehmen. Und wer geliebt wird, ist einzigartig unter allen anderen Menschen. Und zwar nicht deshalb, weil er irgendetwas hat oder kann, weil er eine Funktion erfüllt, sondern allein aus dem einzigen Grund, weil er geliebt wird. Und Liebe in diesem wahren, wirklichen Sinne schließt deshalb immer den Egoismus aus. Wer so liebt, will den anderen ausschließlich um seiner selbst willen. Er will im anderen Erfüllung finden, nicht in sich selbst. Wer so liebt, will sich hingeben und herschenken und zwar rückhaltlos und endgültig. Und eine solche Liebe muss auch den ganzen Menschen umfassen. Den Leib des Menschen, seinen Geist, seine Gefühle, die ganze Person und das ganze Leben. Und wie der Mensch eben nicht nur einen Geist, sondern auch einen Leib hat, ist auch die Liebe nicht nur eine Sache des Geistes, sondern natürlich auch des Leibes. Das Herz, das liebt, ist ein Herz aus Fleisch. Die Liebe ist eine starke und mächtige Leidenschaft. Wer hätte das noch nicht so empfunden? In wie vielen Erzählungen, Romanen, Bühnenstücken, Liedern wird diese Leidenschaft besungen, empfunden und erlitten? Und doch ist unsere Leidenschaft vergänglich. Unsere Gefühle verändern sich, sie schwanken im Laufe der Zeit. Auch das kennen wir alle sehr gut und wissen, dass aus der Leidenschaft allein, aus den Gefühlen allein, die Liebe nicht besteht. Nietzsche bringt in einem berühmten Wort die Sehnsucht der leidenschaftlichen Liebe auf den Punkt, wenn er sagt, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Noch im letzten billigen Schlager, der die ewige Liebe beschwört, wird diese Sehnsucht deutlich. Den Augenblick festzuhalten, aus der Zeit herauszutreten und für immer vereint zu sein. Unser Herz ist zu einer Liebe fähig, die mehr ist als Gefühl und Leidenschaft. Sie ist eine gegenseitige Auserwählung und die Vereinigung zweier Personen in ihrem ganzen Sein, in ihren Gefühlen, in ihrem biologischen Sein, in ihrem geistigen Sein. Zu einer solchen Liebe, die den ganzen Menschen umfasst, sind wir geschaffen und berufen. Und das Alte Testament drückt das bereits in einem wunderbaren Wort aus, in dem die Absicht des Schöpfers beschrieben wird. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sie an eine Frau und sie werden ein Fleisch. Nach diesem biblischen, urchristlichen Verständnis bildet der Mensch eine Einheit aus Leib und Geist. Und deshalb ist die Liebe und Vereinigung zweier Leiber immer auch die Vereinigung zweier Personen durch die Liebe. Und im sechsten Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, und in der Überzeugung des Christentums, dass man Sex und Liebe nicht trennen darf, wird genau das Gegenteil der Haltung beschrieben, die nach einem berühmten Wort Lenins den Geschlechtsakt nicht höher schätzt als einen Schluck Wasser. Ein Verlangen nach Befriedigung, nach dem Ausleben der eigenen Triebe, das gar nicht erst von Liebe und Wertschätzung spricht, sondern von gutem Sex, den man sich ab und zu gönnen sollte, etwa wie eine exquisite Mahlzeit in einem Drei-Sterne-Restaurant. Im Grunde genommen ist das die eigentlich leibfeindliche Einstellung, denn sie ist egoistisch. Sie funktionalisiert den Partner, sie macht ihn zu einem Objekt der eigenen Lust. Eine solche Einstellung trennt den Sex von der Liebe und hat zur Folge ganz konsequent Pornografie, Prostitution und andere Missbräuche und Perversionen. Auf diesem Weg scheitert die menschliche Geschlechtlichkeit. Wir haben die Frage gestellt, was ist die Grundlage des christlichen Verständnisses von Partnerschaft und Sexualität und haben versucht, die Grundlagen etwas näher zu betrachten. Die erste Grundlage ist die Überzeugung, dass Sex immer etwas mit der wahren Liebe zu tun hat und dass Sex und Liebe nicht getrennt werden dürfen. Zur wahren Liebe gehört auch natürlich die Bereitschaft zur Treue. Man kann, so heißt ein berühmtes Wort von Papst Johannes Paul II., nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben, man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen. Die wirkliche Liebe ist immer ausschließlich. Die gegenseitige Hingabe, in der sich zwei Personen einander schenken, trägt den unbedingten Anspruch der Treue in sich. Unser Katechismus fasst das alles noch einmal zusammen, wenn er sagt, die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen. Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche Einswerden hinaus dazu führt, ein Herz und eine Seele zu werden. Und sie fordert deshalb auch Unauflöslichkeit und Treue in der endgültigen gegenseitigen Hingabe und ist offen für die Fruchtbarkeit. Es ist die Überzeugung, dass wir als Mensch nicht nur mit unserem Leib lieben können oder mit unserem Geist, sondern dass diese wirkliche, wahre Liebe immer alles umfasst. Unseren Leib, unseren Geist, unsere ganze Person und dass beides zusammengehört. Und in dieser umfassenden Sicht tritt jetzt die zweite Grundüberzeugung zutage, dass nämlich die wahre Liebe immer auch schon offen ist für Kinder. Es ist unübersehbar, dass die geschlechtliche Vereinigung zweier Personen ihrem tiefsten Wesen nach auf die Zeugung hin ausgerichtet ist. Sie kann nicht getrennt werden von der leidenschaftlichen Liebe, deren Ausdruck sie ist. Beides gehört zusammen, Vereinigung und Zeugung. Und diese beiden Ziele müssen von der Liebe angenommen werden, damit die Sexualität der Würde der menschlichen Person gerecht wird. Deshalb gehört zur gegenseitigen Liebe eine grundsätzliche Offenheit für Kinder. Eine Offenheit, die bereits vor der Zeugung eines Kindes vorhanden ist und auch dann bestehen bleibt, wenn die Frau nicht schwanger wird. Die gegenseitige Liebe verlangt grundsätzlich danach, sich zur elterlichen Liebe hin auszuweiten. Sex soll also der körperliche Ausdruck einer Liebe sein, die sich dem anderen ganz und gar hingibt. Sex ist die leibliche Form einer vollkommenen Hingabe, einer Bereitschaft, das Leben zu teilen, ohne Vorbehalte, ohne Egoismus und ohne Angst. Auch das ohne Angst, davor, schwanger zu werden und die eigene Lebensplanung zu gefährden. Ohne Angst davor, sich mit einer Krankheit anzustecken, ohne Angst davor, echte Verantwortung für das eigene Leben und für das Leben anderer zu übernehmen. Ist es nicht eigentlich verrückt, widersinnig und unnatürlich, eine Schwangerschaft als Unfall und Unglück zu betrachten? Gehört es nicht zu dem Versprechen der wahren Liebe, dass sie nicht egoistisch ist, sondern offen und fruchtbar? Sind Kinder nicht die Erfüllung dieser Liebe, die versprochen wird? Und hat die Bibel nicht recht, wenn sie sagt, dass Kinder ein Segen sind? Gerade in der grundsätzlichen Offenheit für Kinder zeigt sich die Größe und Würde der ehelichen Liebe und die Berufung der Liebenden, auf eine geheimnisvolle Weise teilzuhaben an der schöpferischen Liebe Gottes, der die Welt und den Menschen geschaffen hat, der das Sein, das Leben, die Güte schenkt. Die Liebe der Eheleute schenkt Kindern das Leben, die selbst für die Liebe bestimmt sind. Die Liebe der Eltern untereinander setzt sich in der Liebe zu den Kindern fort und wird so vollendet. Kinder sind ein Segen. Die christlichen Eheleute haben bei der grundsätzlichen Offenheit für die Kinder, die Gott ihnen schenken will, die gemeinsame Verantwortung dafür, die Zahl und den Zeitpunkt ihrer Nachkommen zu planen. Das nennt man verantwortete Elternschaft. Und dabei können sie sich der natürlichen Familienplanung bedienen, die inzwischen eine ausgereifte und zuverlässige Methode ist. Künstliche Verhütung ist für den Christen keine Möglichkeit, denn ganz abgesehen von verschiedenen Bedenken, die es gibt, so schadet zum Beispiel die Pille nachweislich der Gesundheit der Frau und sie hat auch eine frühabtreibende Wirkung, wird durch Gummi und Chemie der Zusammenhang von personaler Liebe, Lust und Offenheit für Kinder zerstört. Der berühmte Arzt und Autor Manfred Lütz nennt deshalb die katholische Sexualmoral einen ganzheitlich ökologischen Ansatz der Sexualität. Zu erfüllter, gelebter Sexualität gehören die sexuelle Lust, die etwas Gutes und Schönes ist, die personale Liebe und die Vitalität, also die Offenheit für Kinder. Kommen wir noch zu der dritten Grundüberzeugung des christlichen Verständnisses von Sexualität und Partnerschaft, dass nämlich die wahre Liebe von Gott stammt, der selbst die Liebe ist und dass sie sich in Ehe und Familie verwirklicht. Vieles von dem, was ich eben über die wahre Liebe und den Zusammenhang von Liebe und Sex gesagt habe, findet auch heute weithin Zustimmung. Aber die klare Vorstellung, dass der Sex auch nur in der Ehe seinen Platz hat, wird heute oft nicht mehr verstanden. Und man sagt, ich liebe doch meinen Freund, deshalb will ich auch mit ihm schlafen. Was soll daran falsch sein? Wenn man sich doch schätzt und liebt, wenn man sich treu sein will und eine gemeinsame Zukunft zumindest nicht ausschließt, wo liegt dann das Problem? Das Problem liegt darin, dass diese ganzen schönen Versprechen auch eingelöst werden müssen, wenn sie nicht nur Gerede sind. Die Einlösung dieses Versprechens aber ist die Ehe. Wo, wenn nicht hier, zeige ich, dass meine Versprechen von Liebe und Treue und Hingabe ernst gemeint sind? Im Sakrament der Ehe werden meine Versprechen umfangen und begleitet vom großen Versprechen Gottes. An seiner Liebe wird die gemeinsame Liebe immer wieder lebendig. Seine Barmherzigkeit ermöglicht die Kraft, einander zu vergeben. Seine Gnade und Treue helfen dann, wenn es einmal schwer wird, die eigenen Versprechen zu halten, wenn sie der Erneuerung bedürfen. Die Ehe macht frei. Sie bietet den Freiraum, in dem sich die beiden Partner einander schenken können, rückhaltlos und endgültig. Denn man kann sich nicht geben und zugleich verweigern. Man kann sich in dieser endgültigen und vollkommenen Weise auch nur einem Menschen schenken. Die Ehe schützt die Liebe. Die leidenschaftlichen Gefühle unterliegen der Veränderung. Sie wollen aber selbst Ewigkeit, Dauer. Die Ehe ist der Schutzraum, in dem die Liebe immer mehr wachsen und reifen kann. Schließlich, die Ehe schützt die Kinder. Sie ist der Raum, in dem Kinder angenommen werden, in dem sie willkommen sind, umsorgt und erzogen werden. Die Ehe stammt von Gott, der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und der ihm nicht nur die Liebe schenkt, sondern auch den Raum, in dem die Liebe sich entfalten und vollenden kann. Dieser Raum, sozusagen der Lebensraum der Liebe, ist die Ehe. Sie ist also von ihrem Ursprung und Wesen her nicht nur eine gesellschaftliche Institution, eine Art Überbau, der eigentlich neben der persönlichen Liebe existiert und nur auf eine künstliche Art und Weise mit ihr vereinbart werden kann. Sie ist von ihrem Ursprung und Wesen her zutiefst mit der persönlichen Liebe verbunden. Ja, sie wird von der Liebe gefordert. Entsprechend empfinden ja auch Eheleute, die sich scheiden lassen, dies auch nicht als Scheitern der Ehe, sondern als Scheitern ihrer Liebe. Das christliche Verständnis von Partnerschaft und Sexualität beruht im Wesentlichen auf diesen drei Grundüberzeugungen. Erstens, dass Sex etwas mit der wahren Liebe zu tun hat, dass man Sex und Liebe nicht trennen darf. Dass zweitens die wahre Liebe immer offen ist für Kinder. Und dass drittens die wahre Liebe von Gott stammt, der selbst die Liebe ist und dass sie sich in ihrem eigenen Lebensraum der Ehe und Familie verwirklicht.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Vor einigen Jahren war er bei uns zu Gast zum Thema Wir beide und Gott, christliches Verständnis von Partnerschaft und Sexualität. Diesen Vortrag von Pfarrer Ulrich Filler können Sie wie immer auf einer CD ganz klassisch bestellen als Audiomitschnitt, erhältlich beim Radio Horeb CD-Dienst und in Kürze dann auch natürlich online abrufbar. Horeb.org ist die Homepage von Radio Horeb, horeb.org. Noch einmal der Lesetipp, natürlich Katechismus ist immer eine Leseempfehlung, ganz klar, aber natürlich jetzt hier noch einmal der eingangs zitierte Punkt 1643, das Zitat von Johannes Paul II. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein und Ausklingen. Lassen wir diese Sendung mit Tertullian. Auf ihn beruft sich der Katechismus immer mal wieder. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt eine starke Überlieferung, dass dieser Kirchenvater zum Ende seines Lebens den Boden der kirchlichen Lehre verlassen habe. Heutzutage ist man sich da nicht mehr so sicher, wie dem auch sei. Tertullian hat zu seinen Lebzeiten schon auch Meilensteine gesetzt, was die kirchliche Lehre, die christliche Theologie betrifft. Und auch zur Ehe hatte er einiges Wesentliches zu sagen. Und deswegen verzichtet auch der Katechismus der katholischen Kirche nicht darauf, ihn zu zitieren. Das macht der Katechismus in 1642. Tertullian sagt dort: Wie vermag ich das Glück jener Ehe zu schildern, die von der Kirche geeint, vom Opfer gestärkt und vom Segen besiegelt ist, von den Engeln verkündet und vom Vater anerkannt. Welches Zweigespann! Zwei Gläubige mit einer Hoffnung, mit einem Verlangen, mit einer Lebensform, in einem Dienst, Kinder eines Vaters, Diener, eines Herrn, keine Trennung im Geist, keine im Fleisch, sondern wahrhaft zwei in einem Fleisch. Wo das Fleisch eines ist, dort ist auch der Geist eins.